Ja, das ist schon ein Lied, gell? Ich habe mir gerade gedacht, es klingt so heimelig, so, ja, darf ich sagen, kuschelig? Aber es war nicht ganz so kuschelig. Ja, wir lesen einfach zum Tag passend die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium, Kapitel 2. Und ich lese mal die ersten 7 Verse. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl, an alle Bewohner seines Weltreichs sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Ja, worum geht's? Lukas baut die Geburt Jesu ein in das Weltgeschehen. Er verbindet diese beiden Dinge. Lukas will zeigen, die Geburt Jesu geschah zu einem definierten geschichtlichen Zeitpunkt. Es ist kein Märchen. So nach dem Motto, es war einmal irgendwo weit weg. Sondern wir lesen, es war in Bethlehem. Ein definierter Ort. Es war, als Kaiser Augustus regierte und Quirinius Gouverneur von Syrien war und als die erste Volkszählung war. Matthäus erwähnt auch noch, dass Herodes König in Jerusalem war. So hat man damals Zeiten angegeben, die Jahreszählung, so wie wir sie heute haben, eben 2022 nach Christi Geburt, sagen wir ja. Das hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Und so hat man einfach gesagt, damals, als der und der König war oder regiert hat. Ja, dann habe ich mich die Frage gestellt, können wir sagen, wann das genau war? Wir haben gerade vorhin noch ein bisschen geredet, war das jetzt im Dezember, war das am 24. Dezember und so weiter? Einfach nur ein bisschen kurze Gedanken dazu. Nein, wir können es nicht sagen, wann das genau war. Sowohl Kaiser Augustus als auch dieser genannte Quirinius haben viele Jahre lang Einfluss gehabt bzw. geherrscht. Aber der Herodes, der hilft, oder? Habe ich gedacht, habe ich bisher gedacht. Und je mehr man da hineinschaut, das ist spannend, gell? Desto mehr merkt man, ist vielleicht doch nicht alles ganz so sicher. Der König Herodes, im Internet, glaube ich, liest man ziemlich durchgehend, er ist 4 v. Chr. Gestorben. Und wir wissen ja, Jesus ist geboren, bevor König Herodes gestorben ist, also muss Jesus vorher geboren sein. Die 4 v. Chr. Kamen so zustande, dass ein gewisser Geschichtsschreiber, der Flavius Josephus, aus dem 1. Jahrhundert gesagt hat, damals, als der Herodes gestorben ist, da war eine Mondfinsternis, also in dem Zusammenhang. Und der Kepler, der auch in Graz gelehrt hat, eine Zeit lang, im 17. Jahrhundert, war ein berühmter Astronom, der hat geschaut, wann gab es Mondfinsternis, hat gesagt, 4 v. Chr. Gab es eine Mondfinsternis und seither ist, soweit ich das verstanden habe, Herodes 4 v. Chr. Gestorben. Aber, ich muss das jetzt nur nacherzählen, ich bin kein Historiker und auch nicht so gut in Astronomie. Aber es gab angeblich auch noch eine zweite Mondfinsternis, nämlich 1 v. Chr. Okay, jetzt weiß man nicht welche. Aber das mit der Volkszählung, da sind sich die Historiker auch nicht ganz einig, habe ich gefunden. Da gab es mehrere, und zwar gab es 2 Arten. Einmal, was ja für einen Kaiser ganz wichtig ist natürlich, wie viele Leute habe ich, zu wissen, wie viele sind da, von jedem will ich Steuern haben, also muss ich das ganz genau aufschreiben. Das ist super. Aber der Kaiser Augustus, der hat eben schon sehr lange regiert und da gab es ein Jubiläum angeblich und da mussten dann auch wieder Leute eingetragen werden in Listen, weil jeder Bürger des Römischen Reiches musste einen Treueeid auf diesen Kaiser Augustus schwören. Ja, so ist auch da eine gewisse Unsicherheit. Okay, das heißt, wir können heute nicht genau datieren, wann Jesus wirklich geboren wurde. Aber Jesus wurde geboren. Und ich glaube, der Lukas damals konnte das offensichtlich noch, aber wir wissen es heute einfach noch nicht, oder vielleicht wissen wir es einmal, keine Ahnung. Im Moment wissen wir es offensichtlich auch die Historiker noch nicht so ganz genau. Aber Lukas ist wichtig zu sagen, es ist kein Märchen, das ist wirklich historisch passiert. Es ist Tatsache. Aufgrund dieser Volkszählung macht Josef sich mit Maria auf den Weg. Er wohnt in Nazareth, muss wegen der Volkszählung in seine Heimatstadt Bethlehem. Er nimmt seine Verlobte Maria mit. Das klingt ein bisschen komisch für unsere Ohren. Verlobung war aber damals eine rechtsverbindliche Sache, wo man praktisch zusammengehört hat. Das einzige Punkt, was noch nicht zusammengehört hat, war der Sex. Der blieb draußen noch. Maria ist schwanger. Nicht ein bisserl, sondern hochschwanger. Der Weg von Nazareth nach Bethlehem war mehrere Tage zu Fuß, für eine Schwangere wahrscheinlich 4 Tage. Das ist keine Kleinigkeit, gell? Für eine hochschwangere Frau. Und wir sehen das ja immer, die Maria, die da schön auf dem Esel reitet, aber ich glaube, der Esel, das ist auch etwas, was wir so irgendwie erfunden haben, gell? Weil das schaut nett aus. Wahrscheinlich war der Esel nicht da. Maria und Josef waren arm. Die hatten nicht viel Geld. Sie kommen nach Bethlehem und sie finden keine Herberge. Vielleicht hat Josef Verwandte gehabt. Er stammt ja aus Bethlehem, aber das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, sie kommen nur irgendwo in einem Stall unter. Und Maria bekommt wen? Und dann wird's heiß, gell? Also mir an der Stelle vom Josef wäre heiß geworden. Ob da jetzt eine Hebamme noch schnell gerufen werden konnte oder nicht, wissen wir nicht. Dass nicht viel Licht war, das wissen wir schon. Die haben vielleicht irgendeine Petroleumlampe oder sowas gehabt oder eine Kerze und das war's. Maria hat keine Geburtserfahrung. Es ist ihr erstes Kind. Der Josef hat ganz sicher auch keinen Geburtshelferkurs vorher gemacht. Also ich vermute sehr stark, dass er das nicht gemacht hat. Also ich an der Stelle vom Josef hätte einen Schweißausbruch nach dem anderen bekommen. Und ich hätte zu Gott geschrien um Hilfe. Hilf! Und Gott tut's. Das Kind kommt gesund und gut zur Welt. Keine Selbstverständlichkeit. Heute ist es fast eine Selbstverständlichkeit mit unserer Medizin. Damals überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Die Maria war offensichtlich so schlau, dass sie ein paar Windeln sicherheitshalber mitgenommen hatte aus Nazareth. Und da wickelt sie dieses kleine Kind hinein und legt es in eine Krippe. Da kann es nicht rausfallen. Ja, soweit dieser Eingang. Dann lesen wir weiter. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Für alle, die letzten Sonntag auch da waren, wir haben den Text letzten Sonntag schon angeschaut. Da ging es um die Hirten. Heute haben wir einen anderen Schwerpunkt. Es geht dramatisch weiter, oder? Wir sind so gewohnt, aber es ist hochdramatisch, die ganze Sache. Die Person, die hier geboren wird, ist so wichtig, dass Engel vom Himmel ausrücken, um diese Geburt einer Gruppe von Hirten bekannt zu machen. Das ist absolut einzigartig im Weltgeschehen. Es ist Nacht, plötzlich erscheint ein hell leuchtender Engel und beginnt mit den Hirten zu reden. Er muss die Hirten zuerst beruhigen, regt euch nicht auf, natürlich erschrecken die. Aber er beruhigt sie und sagt dann, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Drei Beschreibungen für Jesus, der Retter, der Messias und der Herr. Und das möchte ich ein bisschen anschauen. Retter klingt immer gut, oder? Ihr Kinder oder auch ihr Erwachsenen, wie war das? Wenn wir hingefallen sind, wenn wir uns die Knie aufgehaut haben, wenn es weh dann hat, zur Mama oder zum Papa laufen und gerettet sein, sich ausweinen können, da ist ein Retter da. Und es ist schon nur mehr halb so arg. Okay, das sind so kleine Dinge. Ich habe einmal involviert in ein Lawinenunglück beim Skitouren gehen. Ich und 8 andere sind von der Lawine erfasst worden. Die meisten von uns waren nicht ganz verschüttet. Okay. Ich konnte mich befreien selbst. Ich war nur bis zum Bauch drinnen. Aber 2 haben gefehlt. Wir haben wie wahnsinnig gesucht. Wo sind sie? Wo findet man sie? Wisst ihr, es war eine tolle Sache, wie wir plötzlich den Hubschrauber mit der Bergrettung gehört haben, die gekommen sind. Und ich war sehr froh, oder wir waren sehr froh, die Verantwortung für die Rettung diesen Profis übergeben zu können. Retter. Wovor rettet Jesus? Die Bibel ist ganz klar und wir haben es heute auch schon gelesen. Jesus kann vor dem ewigen Getrenntsein von Gott retten. Zum Beispiel Johannes 3,16, das schon heute schon vorgelesen worden ist. Jesus kam, damit die Menschen nicht verloren gehen, sondern ewig mit Gott leben dürfen. Wir alle werden geboren in einem Zustand, wo wir getrennt sind von Gott. Ganz viele Österreicher, und wir wissen das, glauben nicht einmal, dass Gott überhaupt existiert, oder? Jesus kam von Gott und kann uns wieder in Kontakt mit Gott bringen. In ein Leben in Beziehung mit Gott. Eine Beziehung, die so eng ist, dass Gott uns zum Vater wird. Warum braucht es die Rettung durch Jesus? Können wir uns nicht selber retten? Auch da ist die Bibel sehr klar. Wie es da zum Beispiel in dem Vers Römer 6,23 steht. Es ist wie in der Lawine. Ich war nur bis zum Bauch drinnen. Ich hatte die Hände frei, ich konnte mich ausgraben. Wenn du ganz drinnen bist, in der Lawine, das ist wie betont, du kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen. Du bist umgeben, du bist starr. So sind auch wir gefangen in der Sünde. Wir kommen allein nicht raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, wir alle haben immer wieder versucht, besser zu werden, oder? Aber es gelingt irgendwie nicht, oder? Und blöderweise ist auch besser werden nicht genug. Der unendlich gute Gott, der sündlose Gott, jede einzelne Sünde, jedes einzelne Vergehen, trennt mich unendlich weit von
unendlich guten Gott. Besser werden ist zu wenig, auch wenn es uns gelinge oder gelingt. Gott schaut nicht am Ende, hast du mehr Böses oder mehr Gutes getan, und wenn mehr von dem einen ist, je nachdem, sondern eine Sünde, ein Vergehen, ein falscher Gedanke trennt uns unendlich weit. Die zwei Verschütteten konnten sich selbst nicht retten. Die waren drinnen. Jesus, als von Gott gezeugt, war und lebte ohne Sünde. Er lebte so, wie Gott es sich vorstellt. Und so konnte er die uns gebührende Strafe für unser Versagen auf sich nehmen. Gott legte unser Versagen auf Jesus und Jesus starb dafür am Kreuz. So sind wir damals, so wie wir damals glücklich die Verantwortung für die weitere Suche auf die Bergrettung legen konnten, so muss ich kann ich die Verantwortung für meine Vergebung auf Jesus legen. Und Jesus hat sie freiwillig genommen. Selber schaffen wir es nicht. Jesus übernimmt unsere Schuld und lässt sich an unserer Stelle ermorden am Kreuz, befreit uns, rettet uns vor der ewigen Trennung von Gott und macht noch etwas, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er beginnt, uns von innen heraus zu verändern. Alles hängt an der Tat Jesu und unserem Vertrauen auf diese Tat. Und alle, die an Jesus glauben, werden gerettet aus der Gottferne in eine ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Begriff, das wird kürzer werden und ich möchte dann noch ein paar Bilder, Ja, ich werde mich beeilen. Messias, der Gesalbte, Salbung war das amtliche Ritual, um Könige einzusetzen. Dieses Baby also ist also ein König. Jesus ist ein König, richtiger, der König, der über allen Königen steht. Und der dritte Begriff, der Herr, das Neue Testament beschreibt Jesus tatsächlich als den Herrn schlechthin. Epheser 1,10, das Oberhaupt, Jesus ist das Oberhaupt, Christus ist das Oberhaupt des ganzen Universums. Sich nicht zu interessieren für das Oberhaupt des ganzen Universums, ist unglaublich ignorant letztendlich, oder? Ja, soweit zu diesen drei Namen, die der Engel da nennt. Ein Engel sagt den Hirten, wen sie suchen sollen, ein Baby in den Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Dazu haben wir letzten Sonntag viel gehört, ich mag da nichts dazu sagen. Das Einzige, ich möchte noch ein bisschen was zu dieser Einzigartigkeit der Geburt sagen. Bei dieser Geburt kommen Engel. Sein Geburtsort ist 800 Jahre vorher vorhergesagt. Bei der Darbringung im Tempel, was wir ein paar Verse weiterlesen, kommen unabhängig voneinander zwei Leute und erkennen den Retter in diesem Baby. Das war ein normales Baby, aber die kommen von Gott geführt und sagen, wow, der Retter ist da. Sie preisen Gott für dieses Baby. Diese Gelehrten kommen aus dem Osten, auch das haben wir letzten Sonntag gehört, wie Matthäus es berichtet, weil sie einen Stern sahen. Ja. Jesus ist einzigartig. Er ist wirklich einzigartig. Und irgendwie, wir haben uns auch wieder daran gewöhnt, dass der irgendwo in einem Stall, in einer armen Familie geboren wird, unter sehr nicht so tollen Bedingungen. Für einen König auf jeden Fall eine Katastrophe, völlig. Das passt nicht zusammen. Jesus ist einfach total anders, als wir ihn uns oft vorstellen. Und dazu möchte ich noch die beiden Verse 13 und 14 lesen. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Oder in einer anderen Übersetzung habe ich gefunden, er wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Und ehrlich gesagt, mit dem Wohlgefallen habe ich irgendwie ein bisschen, ja, das ist nicht so wirklich das Wort, was wir im Alltag verwenden, oder? Deswegen habe ich dieses, er wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Ich habe mich gefragt, können wir diese Liebe Gottes irgendwie sehen? Und ja, es ist abgedroschen, gell? Ich möchte euch aber eine Geschichte erzählen. Nein, es ist eine wahre Begebenheit. Ein verwandtes Ehepaar konnte keine Kinder, ein mit mir verwandtes Ehepaar konnte keine Kinder bekommen. Und sie haben lange überlegt, viel versucht, lange überlegt, was sie tun sollen. Irgendwann haben sie sich entschlossen, ein Kind zu adoptieren. Und das Kind, das sie adoptieren wollten, kam aus einem anderen Land, aus einer großen Familie, die hatten schon 10 Kinder oder so. Und ja, dieses Kind haben sie adoptiert. Das 11. oder 12., ich weiß es nicht genau. Und ich hatte damals schon 4 Kinder. Und plötzlich wurde mir bewusst, boah, eins von meinen Kindern hergeben? Na, das kann ich nicht. Das könnte ich nicht. Ihr Eltern, wie ging's euch? Würdet ihr eins von euren Kindern hergeben wollen? Manchmal kann man sie zum Mond schießen, das weiß ich schon. Aber in Wahrheit geben wir keins her, oder? Diese Familie damals hat es getan, weil sie wirklich bettelarm waren. Und sich gedacht haben, dieses Kind wird es besser haben bei meinen Verwandten. Und ich denke, das war auch der Fall. Sie haben sich erkundigt, wie es meine Verwandten sind, ob die an Jesus glauben und so weiter. Und haben dann dieses Kind hergegeben. Aber Gott gibt seinen Sohn her, den einzigen. Obwohl er weiß, es wird ihm auf der Erde nicht besser gehen. Die werden ihn umbringen. Warum macht er das? Warum macht er das? Aus Liebe, oder? Es gibt keinen anderen Grund. Ja. Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt und seine Liebe dadurch gezeigt. Und Jesus stimmt zu. Die Herrlichkeit im Himmel zu verlassen, um Mensch zu werden und einen schweren Lebensweg zu gehen, der dann am Kreuz endet. Gott liebt dich und mich so unsagbar, dass er solche Dinge tut. Weihnachten ist ein Zeichen dieser unfassbaren Liebe Gottes. Und wenn ihr so wollt, der unfassbaren Bereitschaft, von Gott gehorsam zu sein. So, und ihr müsst mir jetzt vergeben, nach ein paar Minuten, ich muss das noch sagen. Wie dürfen wir reagieren auf diese Liebe Gottes zu uns? 1. Johannes 4,16 steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Heute ist Weihnachten. Ich habe gerade versucht zu zeigen, boah, Weihnachten ist ein unglaubliches Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Zu Weihnachten geht es nicht nur um Geschenke, sondern um das Erkennen von Gottes Liebe. Wir haben erkannt, steht da im 1. Johannes 4,16. Und dann steht weiter, wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und da möchte ich noch ein Bild sagen. Dieselbe Verwandte, zufälligerweise dieselbe Verwandte, ist Ärztin. Und die hat eine Ausbildung gemacht zur Notarzthelferin. Und da zu dieser Ausbildung gab es eine Übung, Annahme, ein Bergsteiger hat sich verletzt und hängt in der Wand und sie muss zu dem Bergsteiger hin und ihm helfen. und sie hängt sich an ein Seil, das an einem Hubschrauber hängt, und fliegt zu dem Verletzten, ungefähr so, wie es da auf dem Bild ist. Was hat meine Verwandte getan? Sie hat ihr ganzes Vertrauen in dieses Seil und in die Hubschraubermannschaft gestellt, oder? Wenn die da oben, wenn der Hubschrauber Blödheiten macht oder das Seil durchschneidet oder so, fällt sie runter und ist tot. Weihnachten fordert uns auf, unser ganzes Vertrauen, unser ganzes Leben auf diese Liebe Gottes aufzubauen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, weil Jesus für uns gestorben ist, mir vollkommen vergeben ist, wenn ich an ihn glaube. Gegenwart, weil er mich nicht allein lässt. Und Zukunft, weil er mich bis in den Himmel bringt, in eine ewige Geborgenheit mit Gott. Meine Rettung Jesus anzuvertrauen, zu glauben an diesen Retter, den König, den Allmächtigen, der uns mit unfassbarer Liebe entgegenkommt, der bereit war, auf diese Erde zu kommen und bereit war, für uns zu sterben. Wenn wir uns so anvertrauen, ja, dieser Liebe Gottes, so, ich habe mir überlegt, ob ich da ein Seil herbe, aber das wäre zu viel Theaterklimbim gewesen. Wisst ihr, was passiert? Ja, da gibt es ja diese Brustgurte und so, wo man dann an dem Seil hängt. Ich habe die Hände frei, um diese Liebe weiterzugeben. Meine Verwandte hatte die Hände frei, um dem Verletzten zu helfen. Es passiert noch was. Ich bestimme nicht mehr, wo ich hingehe. Das macht der Hubschrauber. Okay? Zu Weihnachten geht es nicht mehr um Geschenke, sondern darum, dass wir dieses unfassbare Liebeszeichen Gottes und Jesu erkennen und unser Vertrauen auf diese Liebe setzen. So wie meine Verwandte in das Hubschrauberseil. Wir werden jetzt kurze Stille haben. Ja, und dann geht's weiter.